Herzlich willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV. Wir freuen uns sehr, dass wir uns heute wieder treffen. Wir hatten in den letzten Tagen herausgefunden, dass wir für 3 Tage in den Charts zu sehen waren von Spotify. Das hat uns mega gefreut. Wir waren 3 Tage auf Platz 47. Das hat uns Spotify erst im Nachhinein erzählt. Ich weiß nicht, wann genau das war, aber diese Botschaft kam bei uns an und es hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht. Und ich glaube, dich auch, oder?
Du, es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Also ja, es war einfach toll, dieses Gefühl, dass die Menschen sich dafür interessieren. Weil mir ist es auch wichtig, dass wir nicht werten. Es geht ja darum, dass die Menschen sich eine eigene Meinung bilden und dass das so gut angenommen wird, dieses Neutrale, nicht dieses Panikmachen und dieses, wie soll ich sagen, die Showmacherei. Und trotzdem, wir an diese Position gekommen sind, das hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank für diese mega Unterstützung und wir freuen uns weiterzumachen, auch im neuen Jahr, wieder einmal im Monat, dass wir uns treffen.
Ja, auf jeden Fall.
Perfekt. Und ja, dann machen wir heute gleich einmal weiter. Wir schließen das Thema Agenda 2030 mit diesem Podcast einmal ab. Weiter geht's mit Punkt 12. Ich würde sagen, wir legen einfach mal gleich los, denn wir haben wirklich einige Punkte noch zu besprechen.
Gibt was Größeres dieses Mal.
Punkt 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. Wir sollen also weiterhin konsumieren.
Ich sehe es noch viel schlimmer. Es geht hier um Produktions- und Konsummuster. Was ist ein Muster? Muster ist eine Normierung, ist eine Abstimmung, dass man im Prinzip festlegt, wer, wann, was, wie viel isst. Ich sehe hier drinnen, das Nachhaltige sowieso nochmal, ich sehe hier ganz klar die Absicht, diesen Codex Alimentarius zu normieren. Das heißt, die Menschen haben ja an sich bereits ein Recht auf Versorgung, weil wir als alleinige Inhaber dieser Welt und als Sicherungsgeber von der gesamten, sagen wir mal, Finanzstruktur dieser Welt, haben wir ein Recht, versorgt zu werden. Codex Alimentarius. Nur die Frage ist, wie das Ganze stattfindet. Ja? Und wenn ich mir das Ganze mal anschaue, worum es bei dem Codex Alimentarius geht, es ist ja letztendlich, wenn nach der UN Standards für Lebensmittel. Also die UN-Standards für Lebensmittel. Mhm. Und es ist ja eine Garantie dahinter. Also es gibt einmal dieses Thema der Gewährleistung und es gibt die Garantie. Das ist ein großer Unterschied. Und die UN gibt eine Garantie. Gewährleistung ist einfach nur, es wird gewährleistet, dass das Auto funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann wird halt irgendwie nachgebessert. Aber bei einer Garantie ist eine Versicherung der Nutzung. Das heißt, die UN garantiert quasi gesundheitlich unbedenkliches, unverfälschtes und ordnungsgemäß gekennzeichnetes Lebensmittel. Das garantieren die. Und Alimentarius bedeutet, kommt aus dem Lateinischen und heißt unterhaltsberechtigt. Das heißt, man kommt einer Unterhaltsberechtigung nach für die Kreditgeber dieser Welt. Das fand ich sehr lustig, das Ganze. Was die natürlich draus machen, David, ist ein anderes Thema. Weil letztendlich, wie wollen sie das machen? Ich sage immer nur mein Beispiel. Du gehst in den Supermarkt rein, wirst bereits am Eingang mit einer Kamera erkannt. Das heißt, die wissen schon am Eingang, wer dort reinkommt. Gesichtserkennung, biometrische Daten. Dann gehst du einkaufen, kommst zur Kasse. Und wenn du an der Kasse stehst, und wirst du gescannt, der Wagen wird gescannt und dann heißt es, sie haben sehr fettige Lebensmittel eingekauft. Ihr Cholesterinspiegel ist sehr hoch. Sie dürfen das selbstverständlich einkaufen, aber wir kürzen dann entsprechend Ihres Sozialkreditsystems Ihren Kredit bei der Krankenkasse, weil die müssen mehr Beiträge bezahlen. So.
Okay, also das als ein Muster.
Richtig, Pattern.
Ein Muster, wie wir konsumieren sollen.
Aha. Richtig, das heißt, es wird ein Muster festgelegt, wie konsumiert wird. Man nennt sowas auch Planwirtschaft übrigens, so ganz nebenbei, Sozialismus, Planwirtschaft. Und darauf wird auch die Produktion abgestimmt, ist ja auch klar, ja. Also ich sehe hier, ich sage einfach mal so, David, wir brauchen keine 30 verschiedene Waschmittel, das ist Blödsinn. Wir brauchen auch nicht die ganze Werbung und den ganzen Zirkus mit Prospekten und alles, das ist Blödsinn. Ein vernünftiges, gutes Waschmittel würde ausreichen. Und so geht's mit vielen Lebensmitteln. Wir brauchen keine 30 verschiedenen Marmeladesorten. Eine gute Marmelade, die vernünftig ist, würde ausreichen. Ja? Im extremsten Beispiel, wie gesagt, Planwirtschaft. Ich meine, man simuliert ja diese Vielfalt, simuliert ja nur, dass man etwas aussuchen kann, wählen kann. Und wenn die Menschen wissen, dass es nur 4 Zentrallager auf deutschem Boden gibt, und aus diesen Zentrallagern werden alle versorgt, Aldi, Norma, Lidl, Edeka, es spielt keine Rolle, werden alle aus diesen Lagern versorgt. Und da gibt es sogar Firmen, die haben sich auf Umverpackung spezialisiert. Und so gaukeln sie uns im Prinzip unterschiedliche Lebensmittel vor, aber es ist völliger Blödsinn.
Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, wir haben auch in unserer Videoserie dazu ein Video gemacht. Mhm. Da geht es auch genau darum. Und ja, diese Vielfalt ist dann vielleicht doch auch oft eher eine Illusion als Wirklichkeit.
Richtig. Und ich denke mir, dass doch dort hier ausgemistet wird, dass also hier normiert wird. Ich sehe einfach in diesem Punkt 12, dass hier ganz systematisch die Vielfalt eingeschränkt wird, was ich nicht total negativ finde, aber ich sehe einfach dieses Problem einer totalen Überwachung von Essen. Ich sehe auch das Problem, dass es hier um Impfkontrolle geht, weil es geht hier auch um Konsummuster in Bezug auf Gesundheit. Ja? Und ich sehe die Überwachung durch diese weltweite Einführung eines einzigen Zahlungsmittels, des UMO. Und ich sehe das Thema der Chippung, wobei ich sagen muss, ich denke, die brauchen gar nicht mehr chippen. Ich denke, da reicht einfach dieser Biocode, den sie überall jetzt erfassen, mit der digitalen ID. Und in dieser Kombination reicht es völlig aus.
Und zusätzlich das Handy trägt ja eigentlich auch jeder am Körper.
Richtig.
Das ist ja auch ein Ortungschip drin. Also das ist ja letzten Endes, braucht man den Chip gar nicht mehr unbedingt im Körper. Den haben wir ja ständig freiwillig am Körper.
Und es ist auf jeden Fall Fakt, David, wenn du hingehst und gehst in ein Einkaufszentrum und schaltest dein Bluetooth ein und machst Suchen, mein lieber Mann, da kriegst du richtig viele Bluetooth-Adressen mit und du weißt nicht, was dort wirklich dahinter steckt. Also ich denke mir, dass die Chipperei längst stattgefunden hat. Ich gehe wirklich eher davon aus, dass es bei dieser Nachhaltigkeit wiederum um die Nachhaltigkeit der Betreiber geht, dass es hier wirklich um Normierung geht. Einfach Normierung und Kontrolle. Und ja, wie gesagt, wir hatten ja schon öfters das Thema, wenn das eine Agenda von Menschenfreunden wäre, die das Gute für die Menschen wollten, wäre ich ja auch nicht total abgeneigt gegen eine solche Normierung und solche Produktionsnormierung, ja, auf einem hohen Standard. Aber naja, ich sehe ja, was sie da auf den Markt bringen. Ja, insektengestreckte Lebensmittel und so weiter und so fort. Und wenn ich dann dieses Muster sehe, dann würde ich mal sagen, dieser Codex Alimentarius ist auch nur wieder Augenauswischerei, mehr nicht.
Du hattest es auch einmal, glaube ich, da hatten wir schon über Schwarmintelligenz gesprochen. Mhm. Die Menschheit als Schwarmintelligenz, die Insekten isst,
richtig,
die Schwärme isst. Also das ist einfach eine Herabwürdigung letzten Endes. Also das sehe ich auch nicht als besonders wertvoll. Und dieser Proteingehalt, der da so wahnsinnig zu unserer Gesundheit beitragen soll, glaube ich, ist nicht so hoch wie das Parasitäre oder die ganzen Viren und Bakterien, die man durch das Essen von Insekten in sich aufnimmt.
Das Thema sowieso Essen. Also ich meine, wir müssen ja überlegen, was wir eigentlich sind. Sind wir biochemische Funktionseinheiten oder was sind wir eigentlich? Ja, auch ein interessantes Thema für einen weiteren Podcast hier. Ja? Wer sind wir eigentlich? Ja, auch das kann man durchaus kommerziell betrachten mal. Ja.
Punkt 13. Ein sehr aktuelles Thema, immer wieder zu hören. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Da ist mir sind eigentlich die Unterziele alle sehr spannend. Ich habe mir dieses Mal die Unterziele auch nochmal genauer angeguckt. Eines heißt Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an klimabedingte Katastrophen. Mhm. Und das schließt ein bisschen an die neuen Produktionsmuster an. Mhm. Förderung von Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten. Mhm. Das ist ja eigentlich, geht einher so ein bisschen mit neuen Produktionsmustern. Mhm. Wenn man Versorgung sicherstellen will, dann kann die, Erstellung von Nahrung nicht vom Wetter abhängig sein.
Korrekt.
Also widerstandsfähige bzw. effektive Planungs- und Managementkapazitäten könnten ja mit Klimakontrolle einhergehen.
Richtig, indem man zum Beispiel hingeht und das Geoengineering dazu benutzt, um zum Beispiel Ernten ausfallen lässt. Oder man einen Vertrag abschließt mit einer Firmen, um Giftmüll in der Ukraine zu lagern, und zwar nicht in den Bergen der Ukraine, sondern in den schwarzen Böden. Das heißt, in der Kornkammer Europas wird Giftmüll gelagert. Und es ist unvorstellbar, was hier getrieben wird. Also auch hier wieder Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Letztendlich ist auch hier wieder, es wird uns ein Klimawandel vorgegaukelt. Wobei, was ist ein Klimawandel? Früher sprach man von Klimaerwärmung, das glaubt heute kein Mensch mehr. Wir haben gerade hier in Ungarn einen Kälteeinbruch. Hier liegt ungefähr 20 Zentimeter Neuschnee. Das habe ich also hier noch nie gesehen. Also wir haben einen sehr kalten Winter gerade. Und ich rede aber von einem Klimawandel. Ich meine, es ist immer alles im Wandel. Das kann ich nicht bekämpfen. Aber man kann es nutzen, indem man ganz gezielt eben Wetter beeinflusst, um eben Ernteausfälle zu erzeugen. Weil ich meine, es ist ja völlig klar, Billy Gates ist gerade auf Werbereise für seine Vertical Fabrics, damit im Prinzip ohne Einfluss des Wetters Lebensmittel, sogenannte Lebensmittel, produziert werden können. Und wir dürfen nie vergessen, es geht um Kontrolle. Es geht um die Kontrolle von uns. Und wie kontrolliert man uns? Über Wasser, Lebensmittelversorgung und Energieversorgung. Das sind unsere neuralgischen Punkte. Und wenn Sie diese drei Punkte kontrollieren, kontrollieren Sie uns über die Angst. Und ich meine, hier geht es wirklich um die Tatsache, dass man hier diesen Klimawandel nutzt, um Produktionsmuster neue zu erarbeiten, um auch Agrarproduktionsmuster zu verändern. Und ich gehe eher davon aus, dass hier geplant ist, Lebensmittelanbau zum Beispiel auch in dritte Weltländer zu verlagern, in die erste Welt durch Vertical Fabrics, dass man über so diesen ganzen CO2-Unsinn Lebensmittel bewertet. Und wer die Bewertung vornimmt, das sei mal dahingestellt. Wo ich aber eher das Problem sehe, was mein Hauptanliegen, glaube ich, bei diesem Punkt 13 ist, Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Mhm. Weil wenn du mal schaust, diese ganzen Elektroautos, ich habe jetzt gerade ein Video gesehen von jemandem, der hat sich einen Golf gekauft, Golf-Batteriebetrieb, und der hatte bei dem eiskalten Wetter draußen, hatte er noch 270 Kilometer auf seinem Auto, also frisch geladene Batterie. Dann hat er mal kurz die Heizung eingeschaltet, dann waren es nur noch, weil die müssen ja elektrisch heizen da drin, dann hat er noch 117 Kilometer. Wenn jetzt uns das Licht eingeschaltet hat und das Gebläse, dann konnte er gerade stehen bleiben. Also hat er keine Reichweite mehr. Weil in einem Verbrennungsmotor-Auto wird dann die Wärme im Motor erzeugt. Das heißt, man heizt mit der Motorwärme. Die gibt es aber nicht bei Batterieautos. Also muss man mit elektrisch heizen. Es ist letztendlich ist es eine Totgeburt. Aber wenn alle Menschen auf Batterieautos umsteigen, dann sind wir bei den 15-Minuten-Städte. Weil weiter kann man mit so einer Kiste nicht mehr fahren. Und ich denke, darum geht es. Man will die Bewegungsfreiheit einschränken der Menschen. Und das ist der einzige Grund, warum man diesen Punkt überhaupt eingeführt hat. Man möchte die Reisefreiheit einschränken, man möchte die Flüge einschränken, man will, dass die Menschen sich nicht mehr so stark bewegen. Letztendlich ist das ein Propagandapunkt für die 15-Minuten-Stadt und mehr nicht. Und was ich außerdem noch sehe, ist, dass hier Budgets eingeführt werden. Man kann also CO2-Budgets einführen für die Menschen. Und auch beim Lebensmitteleinkauf, auch beim Autofahren, man kann denen die Autos abstellen. Alle Autos sind heute durch Fernsteuerung abschaltbar. Und ich gehe ja davon aus, dass es in diese Richtung geht. Wir sollten uns einfach darüber im Klaren sein, auch hier wieder an diesem Punkt. Es gibt zwar einen Klimawandel, den gibt es schon seit Millionen von Jahren, aber der wird hier wiederum missbraucht, um irgendwelche Dinge durchzusetzen, die wiederum auch nur der Kontrolle dienen. Das ist alles.
Ich finde es spannend, dass du die 15-Minuten-Städte damit ansprichst, denn neue Konsum- oder Produktionsmuster, die mit oder durch den Klimawandel eben dann eingeführt werden, kommen ja dann einher mit neuen Lebensmustern.
Mhm, richtig.
Und eine 15-Minuten-Stadt ist ja ein absolutes neues Muster und ein absolut eingeschränktes, vorgegebenes Muster.
Und dieser Punkt 13 ist der Punkt, wo der WHO sehr große Kompetenzen gegeben werden, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Hier geht es um die Machtergreifung durch die WHO. Weil unter Notstandsbedingungen hat die WHO das Recht, Reisen zu verbieten, Flüge zu verbieten, Und wenn ich mir überlege, dass der Vulkan, der gerade ausgebrochen ist, so viel CO2 freigesetzt hat, dass Deutschland jetzt 200 Jahre braucht, um das wieder zu kompensieren, mit null CO2-Emissionen, was auch immer das bedeuten mag, ja, ist ein Witz, einfach nur ein Witz. Aber wie gesagt, die Menschen glauben es. Die Menschen lassen sich von so etwas einschüchtern, beeindrucken, weil sie sich nicht informieren. Das ist das Problem. Information. Und jeder informierte Mensch schaut sich das Ganze an und bekommt bei diesem ganzen Unsinn einfach nur noch einen Lachkrampf. Er liegt über dem Tisch und lacht, weil es ist einfach nur lächerlich, das Ganze. Also Umweltschutz ist nicht lächerlich, David. Definitiv. Also die Umwelt zu schützen ist nicht lächerlich. Aber schützen Elektroautos tatsächlich die Umwelt? Ich hatte vor kurzem auch ein Elektroauto als Leihwagen, als mein Auto in der Werkstatt war. Damit bin ich nur in der Stadt herumgefahren. Ich bin keine 50 Kilometer gefahren, da war die Batterie leer in der Stadt. Und ich habe nicht mal großartig geheizt, es war relativ warm draußen, aber ich bin halt dauernd anfahren, bremsen, war in der Stadt mit Ampelbetrieb und allem. 50 Kilometer war diese Batterie leer. Und da frage ich mich, was soll ich mit so einem Auto?
In der 15-Minuten-Stadtkurven.
Genau, richtig.
Punkt 14 geht es um die Meere, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
Mhm. Hört sich ja toll an. Mhm. Die Frage ist, wer entscheidet über die Nutzung? Das ist die große Frage. Also es wird zentralisiert verwaltet, auch hier wieder. Es geht also um die gewerbliche Nutzung der Ozeane und Meere. Mhm. Darum geht es hier letztendlich, nachhaltige Entwicklung und so weiter und so fort. Wer bekommt die Nutzung? Na, die das entsprechend mit dem CO2-Budget machen. Also die kleinen Fischer werden da nichts mehr bekommen, nur die großen Riesenkutter mit ihren riesigen Netzen, die Meere leerfischen, die bekommen dann im Prinzip diese Lizenzen, diese CO2-Lizenzen, sowas machen zu dürfen. Die kleinen Fischer wird man arbeitslos machen und dann landen die Lizenzen bei den Großen. Und die bekommen auch noch Subventionen für die Modernisierung ihrer Riesenschiffe, mit denen sie dann die Meere leerfischen. Ist das nicht toll? Aber die kann man ja dann auch reglementieren. Und damit sinkt auch hier wieder der Ertrag, der Fischerertrag. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, so etwas auch zu züchten. Ja? Und auch hier wieder, es geht nur um die Konzentration der Versorgung, die Konzentration der Produktion in einige wenige Hände. Und alle anderen werden dann quasi nur noch eingepfercht in irgendwelche Städte und geben dann nur noch quasi ihr Go für die Plünderung dieser Welt, die uns allen gehört. Das sehe ich hinter diesem Punkt.
Was sind denn Meeresressourcen? Also sind das wirklich nur die Fischereien, das Fischen? Oder was können Meeresressourcen noch sein? Was wird denn alles aus dem Meer gewonnen? Da weiß ich jetzt gar nicht genau. Das Salz oder was meinen die mit den Meeresressourcen nachhaltig nutzen?
Also Meeresressourcen sind für mich auch Ölvorkommen. Mhm. Ölvorkommen oder irgendwelche Uranvorkommen im Meer und so weiter. Also ich sehe da schon ein bisschen mehr. Auch Wassergewinnung, ganz logisch. Man kann auch Wasser gewinnen, was aber nicht nötig wäre rein theoretisch, ja. Und ja, die große Frage ist, was da noch an Ressourcen sind, was sie uns verschweigen. Sagen wir es einfach mal so. Mhm. Man kann ja in einem Meer auch, könnte man rein theoretisch auch Energie erzeugen. Die Frage ist, ob sie das auch als Ressourcen betrachten. Ja?
Punkt 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern. Ein spannendes Unterziel, das Unterziel 15.6. Eigentlich offenbart es ziemlich genau, dass man den Punkt 15 gleich wieder vergessen kann. Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechte Aufteilung ihrer Vorteile. Mhm. Genfood wird hier propagiert.
Einmal das und zweitens ist, sie führen es ja schon durch. Nutzungsverbote. Es werden bereits Nutzungsverbote ausgesprochen. Bauern müssen ihre Rinder schlachten. Bauern müssen Flächen stilllegen. Hier gibt es also Nutzungsverbote und daraus resultierende Nahrungsknappheit. Man produziert also Nahrungsknappheit, damit man eben diesen Genfood produzieren kann, diese künstlichen Nahrungsmittel produzieren kann, Vertical Fabrics, das ist die Vorbereitung. Und das Ganze wird letztendlich auch wieder über CO2-Guthaben. Es geht auch hier wieder Kontrolle über CO2-Guthaben. Das ist ein Riesengeschäft. genauso wie man CO2-Emissionen verkauft hat. Man konnte allen Ernstes Luftverschmutzung kaufen und dann damit Handel betreiben mit diesen Zertifikaten. Es ist immer nur ein Geschäft. Und worum geht es hier? Dass einige wenige die Kontrolle bekommen und daraus ein Geschäft machen können. Mehr geht es hier nicht.
Ich finde auch, dass das sehr an den Punkt 12 anschließt. Mhm. Irgendwie sind mir diese Konsummuster und Produktionsmuster echt hängen geblieben. Denn diese neuen Muster lassen sich bisher in fast jeden Punkt einführen. Weil gerade was Genfood oder die gerechte Aufteilung ihrer Vorteile und genetische Ressourcen betrifft, das sind ja alles, also klar, sie werden ja auch zum Teil schon so gemacht und umgesetzt, aber es sind ja neue Produktionsmuster.
Richtig, nachhaltige Nutzung fördern. Das bedeutet nicht nur Genfood, sondern die gezielte Ausrottung von Pflanzenarten, die eben nicht in dieses neue Muster passen. Ja, es gibt also Pflanzenarten, mit denen wir uns früher ernähren konnten, diese werden nicht mehr gebraucht, wie zum Beispiel Hanf. Hanf ist eine fantastische Pflanze, die passt ihnen aber nicht ins Konzept rein, weil sie eben auf eine andere Art nachhaltig ist und unabhängig macht. Und die kommt weg. Das heißt, ich sehe hier auch ganz gezielt, dass hier Pflanzenarten ausgerottet werden sollen, die eben nicht diese Kontrollmöglichkeiten eröffnen. Und wenn ich dran denke, wenn die 15-Minuten-Städte bauen und die haben dann die Parks drinnen, dann darf nur jeder raus, der sein CO2-Budget eben nicht aufgebraucht hat. Und ich kann mich dran erinnern, David, das ist jetzt schon länger, das war vor deiner Zeit, das war Ende der 80er Jahre, da wollte man in England eine Atemluftsteuer einführen. Ja, das war die Maggie Thatcher. Darüber ist sie dann am Ende gestolpert. Das muss man sich mal vorstellen, eine Atemluftsteuer. Aber es ist ja logisch. Man will ja die Menschen kontrollieren, einschränken. Und darum geht es. Es geht um Einschüchterung. Wir dürfen nie, wirklich nie vergessen, diese Welt gehört uns allen. Und einige wenige Parasiten wollen die Kontrolle darüber haben und dass wir vergessen, dass diese Welt uns allen gehört. Und zwar zu gleichen Teilen. Weder ein Bill Gates, noch ein Elon Musk, noch ein David Knott haben mehr Rechte als wir. Niemand. Alle haben die gleichen Rechte, aber sie versuchen, unsere unter Kontrolle zu bekommen. Und deshalb ist auch dieser Punkt nichts weiter wie der Punkt, wir kommen wieder auf die 15-Minuten-Städte, wir kommen wieder auf Nutzungsverbote von Landflächen. Das heißt, man will untersagen, dass die Leute selber Lebensmittel anbauen wegen der CO2-Bilanz. Das ist alles, worum es geht. Oder selber Tiere halten. Jetzt, wenn ich jetzt gerade hier in Ungarn unterwegs bin, die meisten haben eigene Hühner, eigene Schweine. Man kann darüber denken, über Tierverzehr und so weiter. Trotzdem, diese Menschen haben das. Die sind zum Teil bettelarm, aber sie können sich ein paar Hühner leisten, sie können sich ein paar Schweine leisten, messen sie halt mit ihren Küchenabfällen hoch. Sie leben davon. Und ohne das bricht ihnen alles weg und sie kommen in noch größere Not, als sie jetzt ohnehin schon sind. Und das kann man alles verbieten über CO2-Bilanzen, über CO2-Emissionen und bitte nie vergessen, es gibt eine Studie, die besagt, dass Babys die größten CO2-Erzeuger überhaupt sind und dass man Babys verbieten kann unter diesem Aspekt, weil sie CO2, also Klimakiller sind. Es ist unvorstellbar, aber ich traue diesen Leuten das wirklich zu, am Ende sogar Babys zu verbieten, um eben CO2 einzusparen.
Wenn man sich das einfach mal so durch den Kopf gehen lässt, wie man auf so eine Idee kommt, eine CO2-Bilanz zu kreieren, an der man ein Leben misst oder der man Freiheiten gibt oder Freiheiten nimmt, Rechte nimmt, Rechte gibt, da muss einem doch, also für mich ist das eigentlich ein Megazeichen, dass dieser Plan nicht gerade mal so erstellt wurde, sondern da steckt ja Planung dahinter.
Ja.
Auf die Idee muss man kommen erstmal.
Ja.
Wer oder was denkt sich sowas aus? Dann muss das ja alles geplant werden. Es muss alles so herübergebracht werden, dass es die Menschen glauben. Also das ist für mich einfach ein Megazeichen, dass da ein absoluter Plan dahinter steht, der auch ja, in jedes Detail eingreift, weil diese CO2-Bilanz, die betrifft ja letzten Endes, wie du gerade gesagt hast, die geht in jeden Lebensbereich rein.
Und daran erkennst du aber zwei Dinge, David. Also erstens, dass es schon ein sehr lange vorbereiteter Plan ist. man lenkt uns mit irgendwelchen angstmachenden Plänen wie Hutenplan oder sowas ab, aber es ist ein Plan, der deutlich darüber hinausgeht. Und das Zweite ist, warum machen sie es nicht einfach mit Militär? Warum ziehen sie es nicht einfach durch? Warum überzeugen sie Menschen von Unsinn, damit sie freiwillig zustimmen?
Na, sie brauchen unsere Zustimmung.
Genau. Und das ist unsere Chance, über die wir noch unbedingt reden müssen.
Das werden wir machen. Wir kommen jetzt zu Punkt 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern. Ein Zitat aus der Webseite 17 Ziele besagt dazu, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen. Ein Unterziel ist, alle Formen von Gewalt verringern.
Mhm. Gut. Also dieses Thema inklusive Gesellschaften, da bin ich sofort drüber gestolpert.
Ja.
Und ich habe mir dann mal Gedanken gemacht, was ist eine inklusive Gesellschaft? Habe mal so ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass es hier um die sogenannte Inklusion geht. Alle Menschen einer Gesellschaft mit Behinderung sollen so akzeptiert werden, wie sie sind. Es geht also hier in einer inklusiven Gesellschaft um die Abschaffung von richtig und falsch. Es gibt kein richtig und falsch mehr. Und dass Unterschiede zwischen Menschen einfach normal sind. Also ein hehres Ziel, eine inklusive Gesellschaft ist ein hehres Ziel. Aber wir sprechen hier nicht von Behinderung, sondern wir sprechen hier von LGBTQ. Für mich ist das der LGBTQ-Punkt, wo man im Prinzip künstlich Unterschiede schafft. Wie viel sind es jetzt? 64 verschiedene Geschlechter oder sowas ähnliches, ja? Wo hier wirklich Verwirrung gestiftet wird, auch bei unseren Kindern. Wo diese ganzen Lesben und Schwulen und transsexuellen Gedankengänge bereits unseren Kleinsten mit 2-3 Jahren nahegebracht wird, was auch immer das soll. Die wissen nicht mehr, worum es geht. Und das ist für mich dieser satanische Anteil. Weil letztendlich ist es so, David, was diese Leute fürchten in den obersten Ebenen, ist, dass wir Menschen erkennen, dass das, was die da machen, nichts weiter ist wie ein Geschäftsmodell. Und deshalb verwirren sie uns von Beginn an. Es geht hier aber auch um Gewaltmonopole. Also Gewaltmonopole zu zentralisieren, also friedlich. Ja, wie war das noch gleich? Wir schaffen mit Gewalt Frieden, mit Waffen Frieden schaffen. Das machen sie ja, das nennen sie dann Kampf gegen Terrorismus. Und es geht hier definitiv um eine Weltgesellschaft. Man will alles gleich machen, man will die Menschen gleich machen, man will eine einzige Religion, weil diese verschiedenen Religionen sind ja auch ein Potenzial für Gewalt. Und ich denke, dass es hier im Schwerpunkt darum geht, die Menschen gleich zu machen, die Kulturen gleich zu schalten, die Unterschiede abzuschaffen und eben diese gewaltsam eine friedliche Gesellschaft zu schaffen, indem man alle Individuen ausschaltet und sagt, wir sind alle gleich. Ja, es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, es gibt kein Richtig, es gibt kein Falsch. Vom Prinzip her finde ich es ja positiv, aber eben wie gesagt, auch hier wieder, wenn ich mir anschaue, was die gerade für Programme durchfahren mit LGBTQ, mit Gender, den ganzen Gendermüll, ja, was im Prinzip keinem Menschen was bringt, was keinen Menschen auch interessiert. Sie ziehen es halt durch. Es geht darum, an unsere Kinder dran zu gehen. Es ist ein generationsübergreifendes Projekt, das seit vielen, vielen Jahren läuft. Ich schätze, seit 500 bis 600 Jahren wird dieses Projekt durchgeführt oder geplant. Und wir sollten uns mal von dem Gedanken verabschieden, David, dass erstens unsere Geschichtsbücher stimmen und zweitens, dass wir auf dem Höhepunkt der Zivilisation sind. Ich denke, wir sind auf dem niedrigsten Punkt der Entwicklung seit 500 Jahren. Ich denke, dass wir Abkömmlinge einer Hochzivilisation sind, die gerade im Moment dabei sind, ins Bodenlose zu stürzen. Ins Bodenlose eines unvorstellbaren Satanismus, also Ablehnung der Schöpfung, Ablehnung dieses gottgewollten Unterschiedlichseins. Es geht nicht um die Abschaffung, es geht um Respekt und Toleranz, aber davon steht hier nichts. Hier reden wir von einer inklusiven Gesellschaft und nachhaltigen Entwicklung und so weiter. Ja?
Ich finde auch, also gerade wenn man sich diese Agenda 2030 anguckt, es ist ja doch auch ziemlich, ja, ich sag mal gewaltig, was so gegen das Menschsein da aufgefahren wird. Aber gegen diese Form der Gewalt, gegen der Natur, gegen dem Einklang mit der Natur und dem Gleichklang mit der Natur, da wird ja gar nichts gesprochen. Aber dass das ja alles eigentlich ein kompletter Gegensatz ist zu dem Einklang, das ist ja, scheint ja gar nicht wichtig zu sein. Und zusätzlich finde ich diese inklusive Gesellschaft, also es wird ja so ein Gegensatz geschaffen zwischen, ihr müsst alle das Gleiche konsumieren, neue Produktions-, neue Konsummuster, man darf nur noch E-Autos fahren, man darf nur noch so, man muss jetzt so und so sprechen, es wird diese Gendersprache eingeführt, das wird alles eingeschränkt und in dieser Form werden wir absolut, wird uns vorgeschrieben, was wir zu tun und zu lassen haben, aber nur in der Sexualität können wir tun und lassen, was wir wollen. Also ihr müsst alles so machen, wie wir wollen. Aber in der Sexualität, da könnt ihr, ist völlig wurscht. Wir werden eingeschränkt, aber eine kleine Freiheit wird uns gelassen. Das absolute Chaos in der Sexualität.
Ja, richtig. Also im Prinzip ist es eine extrem restriktive Agenda. Nur in einem einzigen Bereich wird alles offengestellt. Aber auch diese Offenstellung wird fast zur Pflicht gemacht. Also das ist auch sehr restriktiv, weil wenn man das nicht einhält und wenn man nicht bedingungslos bereit ist, seine Kinder zu gendern, seine Kinder zu Transsexuellen zu machen, wird man strafverfolgt, man wird eingeschüchtert, bedroht und im schlimmsten Falle nehmen sie dir die Kinder weg. Das heißt, ich sehe diese Punkt 16 auch als den Punkt, den Eltern die Kinder wegzunehmen. Das ist der Punkt, wo ich sage, an diesem Punkt wird man den Eltern die Kinder entziehen, wenn man den Eltern nachweist, dass sie eben nicht zu einer inklusiven Gesellschaft passen, dass sie eben das verweigern, inklusiv zu werden. Und an diesem Punkt sage ich, das ist die Diktatur und dort gehen sie an unsere Kinder und deshalb halte ich diesen Punkt 16 für hochgefährlich für uns Menschen, die unseren Kindern beibringen, dass die Schöpfung was ganz Besonderes ist. Und dass wir eben nicht alle gleich sind. Das ist übrigens für mich auch, der Punkt 16 ist für mich der Mantiden-Passus, ja. Also der im Prinzip der Insekten-Passus. Alle, ist wie bei Insekten. Alle Insekten sind gleich. Es gibt nur eine Königin, die ist was Besonderes. Und die innerhalb dieser, dieses Ameisenstaates oder dieses Insektenstaates sind alle gleich. Diese Gleichmachung. Ich denke, das führen sie bereits durch. Da ist China viel weiter als alle anderen mit dieser neuen Rechtsprechung auf KI-Basis. Haben sie jetzt auch eingeführt. Das gibt jetzt einen KI-Richter. Weißt du, ob du das schon gehört hast?
Noch nicht, nein. Wahnsinn.
Ja, die haben die Rechtsprechung umgestellt. Eine KI macht jetzt die Rechtsprechung. Richter haben nur noch ein Vetorecht, müssen dieses Veto aber begründen, weil sonst wird das von der KI nicht berücksichtigt. David, sie arbeiten mit Riesenschritten an all diesen Punkten. Ja, ganz subtil. Wir bekommen das einfach nur nicht mit, weil sie das ganz subtil einführen.
Das glaube ich auch. Es wird ja immer im Hintergrund so viel vorbereitet und durchgesetzt, was wir gar nicht mitbekommen. Aber allein, wenn man sich die Kinofilme anguckt oder wie Werbung produziert wird, das sieht ja alles nur noch nach virtueller Realität aus. Das ist alles in irgendeiner Form mit KI verbunden. Also das sind ja eigentlich einfach nur die Zeichen, dass da im Hintergrund in riesen Schritten schon die 15-Minuten-Städte und so weiter eigentlich vorbereitet werden.
Ja, richtig.
Wir kommen zu Punkt 17, würde ich sagen. Den letzten Punkt der Agenda, in der es eigentlich hauptsächlich darum geht, die Entwicklungsländer
richtig,
zu unterstützen. Ich habe mir die Unterziele dort auch angeguckt. Es geht eigentlich immer nur um die Stabilisierung und Mobilisierung finanzieller Mittel für Entwicklungsländer. Der Punkt heißt genau Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen. Wir hatten es ja schon mal anfangs, glaube ich, darüber. Vielleicht ist das ein bisschen der Hinweis darauf, dass das Niveau grundsätzlich herabgesetzt werden soll und nicht unbedingt den Entwicklungsländern wirklich geholfen werden soll.
Also es geht hier im Prinzip meiner Meinung nach hier um die Stärkung des Gewaltmonopols. Das ist WHO. Das heißt, hier gibt es ein zentrales Gewaltmonopol. Für mich geht es hier auch darum, Umsetzungsmittel stärken, heißt auch für mich Kritiker auszuschalten. Also Kritiker an dieser Agenda 2030 zum Beispiel auszuschalten, auch daran arbeiten sie. Es soll ja alle Leute, die solche Verschwörungstheoretiker sind wie wir, ja, so nennt man uns halt, es wird ausgeschaltet werden. Es wird keine Kritik mehr zugelassen. Und deshalb nenne ich diesen Punkt den Weltdiktaturpunkt. Die Nationalstaaten werden zum Sündenböcken. Die schaffen das ja nicht. Die bekommen das nicht hin. Also muss man sie abschalten. Sie müssen aufgelöst werden. Es wird zentralisiert in großen Blöcken. Also hier wird die NWO im Prinzip eingeführt, die globale NWO, weil die regional, wie sollen die das hinbekommen? Wie soll ein völlig pleite afrikanischer Staat, den nennt sich halt Staat, oder eine pleite Nation aus Asien oder Südamerika, wie wollen die das hinbekommen? Geht ja gar nicht mehr. Also muss man zusammenführen, man muss sie zusammenschließen, größere Strukturen schaffen, um eben diesen Punkt 17 überhaupt umzusetzen. Globale Partnerschaft, da steht es ja schon drin. Die globale Partnerschaft, das sind also große Strukturen, nicht mehr diese Kleinstaatelei. Und das ist für mich der Punkt, wo man eben zentralisiert verwalten will, zentralisiert organisieren will. Das ist die KI. Die weltweite KI, die dafür sorgt, dass effektiv alles in der neuen NWO verwaltet wird. Und dazu kann man eben uns Kritiker nicht gebrauchen. Und du musst die Exekutive zentralisiert verwalten. Und darum geht es für mich in diesem Punkt.
Ja, wir haben es am Anfang schon einmal erwähnt. Mit diesem Podcast schließen wir jetzt einmal die Agenda 2030 thematisch ab. Und dazu würde ich dich einmal bitten, Gabriel, fass doch einmal zusammen, was wir jetzt in den letzten Wochen mit unserem Podcast über die Agenda 2030 alles erfahren haben.
Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Es geht um Kontrolle, es geht um Überwachung, es geht um Einflussnahme, es geht um Verwirrung. Man möchte uns unter Kontrolle bringen. Wir können uns nun überlegen, ob wir diese Agenda 2030 als Bedrohung empfinden oder als etwas anderes empfinden, als ein Angebot. Sie bieten uns eine sichere, saubere, schöne Welt an. Das ist so, wie im Prinzip man uns erzählt hat, Europa ist sicherer geworden, wir haben seit 80 Jahren keinen Krieg. Ist ja toll. Das heißt, 80 Jahre lang wurden ständig Kriege angezettelt von irgendwelchen Firmen, die sich Staaten nennen, untereinander, um neue Strukturen einzuführen. Und dann können sie die Strukturen anders einführen ohne Krieg und dann verkaufen sie uns die kriegslose Welt, weil die tolle Europäische Union ja jetzt da ist. Ich kenne den Spruch nur aus meiner Studienzeit. Politiker sind dazu da, Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten. Und so ungefähr sehe ich das hier auch. Diese Agenda 2030 macht Menschen, die ihren Kopf benutzen noch und die ihren Verstand nutzen, Angst. Es ist ein Angstpotenzial und dieses Angstpotenzial sollten wir ablegen. Auch vor dieser Agenda 2030. Sie ist nämlich nur eines, David. Sie ist ein Angebot. Ein Angebot, unsere Welt sicherer zu machen vor den Leuten, die diese Welt unsicher gemacht haben. Man schafft eine Katastrophe, löst die Katastrophe und verkauft die Lösung dann als Erfolg, obwohl man doch selber vorher die Katastrophe geschafft hat. Wie sie es schon immer machen. Ich kann die Menschen nur auffordern, entspannt und ruhig zu bleiben, das Ganze anzuschauen und es als das zu betrachten, was es wirklich ist. Ein Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell einer elitären Gruppe. Und wenn wir das hinbekommen haben, haben wir die Emotionen draußen und dann können wir uns überlegen, was wir wirklich wollen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Gabriel. Wir melden uns dieses Jahr noch einmal mit einem letzten Podcast, mit einem Special, mit unserem Neujahrspodcast am 31. um 20.15 Uhr werden wir nochmal einen Podcast veröffentlichen, um mit der perfekten Ausrichtung ins neue Jahr zu starten. Wir freuen uns, dass ihr so oft und so lange schon uns begleitet habt, jetzt mit dem Podcast seit Mai 2023. Und wir möchten im neuen Jahr auf jeden Fall weitermachen. Auch der neue Band zu unserer Videoserie wird im neuen Jahr dann auf jeden Fall veröffentlicht werden. Vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt habt. Das motiviert uns sehr und wir werden auf jeden Fall weitermachen bis zum Neujahrspodcast am 31.12. um 20.15 Uhr.